Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop. Noch ein Podcast über Popkultur.
Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen zu Über Pop Folge 21, dem zweiten Teil unseres kleinen Sommerrückblicks. Dieses Mal spricht Fabian noch über die Stephen King-Verfilmung The Dark Tower und dann berichte ich von Edgar Wrights neuestem Film Baby Driver. Wir sprechen dann außerdem über die neueste Folge House of Cards, die demnächst bei Netflix erscheint und vorher nur über Sky verfügbar war. Und außerdem über Game of Thrones Staffel 7 und das Revival von Twin Peaks, das in Deutschland auch bei Sky erhältlich ist. Allerdings reden wir über alle drei diese Serien, ohne auf Plotdetails einzugehen, also spoilerfrei. Außerdem tangieren wir auch so ein bisschen das Thema mit einer Serie Schluss machen. Also guckt man so eine Serie, wenn man eine gewisse Zeit investiert hat, zu Ende, oder findet man irgendwann den Absprung, weil man nicht mehr einfach Besseres zu tun hat? Ja, viel mehr möchte ich nicht sagen, jetzt geht's los.
Der vierte Film, den du noch hattest, ist auch ein Film, bei dem ich erst gedacht habe, oh, würde ich gerne sehen. Da habe ich mir auch gedacht, ah, muss unbedingt eigentlich das Buch zuerst lesen. Und dann kam er raus und ich habe so viel Negatives gehört, dass ich mir gedacht habe, na, vielleicht guckst du den halt eben doch nicht im Kino an. Hm. Nämlich The Dark Tower, basierend auf dem Stephen King-Roman, ja, beziehungsweise der ganzen Reihe irgendwie. Sie haben ja irgendwie reinzupacken.
Das sind ja 8 Bücher insgesamt, glaube ich. Das ist, also hat so ungefähr 6.000 Seiten. Das kann man nicht mal eben weglesen, so. Und ich war mit mehreren Leuten da drin.
Ja.
Die Leute, die das Buch gelesen haben, waren schwer enttäuscht.
Ja.
Die das Buch nicht kannten, fanden es okay.
Okay.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, gemessen an dem, was Stephen King in den Büchern abfährt, ist der Film offenbar zum Scheitern verurteilt, weil so viele Sachen angerissen werden oder so auch als Fanservice dann kurz gezeigt werden, aber nicht auserzählt werden, so, das findet der Fan dann nicht gut. Ich würde aber auch ungeachtet dessen, ich würde trotzdem sagen, wenn ein Film, der hat wirklich knackige 90 Minuten, es ist ja überhaupt auch mal eine Aufgabe, aus so einem Mammutwerk einen Film zu destillieren. Und der Film behauptet auch nie, dass er die komplette Romanhandlung in einer Spielfilmlänge verpackt. Das geht ja gar nicht. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das habe ich irgendwo mal vorab gelesen, nimmt der Film sich Stoffe aus dem sechsten und fünften oder vierten Band. Also er nimmt so einen Handlungsplot raus, der sich so in eine Erzählung bündeln lässt und muss dafür dann zwangsläufig ganz, ganz viel auch beiseite liegen lassen. Also der Konflikt, es geht ja in der Romanserie, geht es um den Konflikt zwischen dem Gunslinger, also dem
ja, und dem
Revolvermann und dem Man in Black. Und die sich seit Anbeginn der Zeiten verfolgen und bekämpfen. Und es spielt in zig Parallelwelten. Die Welt ist nur, die Erde ist nur eine ganz, ganz kleine davon. Und auch in vielen Büchern spielen die Menschen, also unsere Welt, überhaupt keine Rolle. So.
Ja.
Das spielt halt irgendwo anders. Und das spielt in diesem dunklen Turm, der irgendwie im Zentrum des Universums ist. Und es geht um irgendwelche Wesen, die das Universum bedrohen. Und die Welt dreht sich weiter. Und das ist immer so ein feststehender Begriff, the world, has turned, dass dann wieder irgendein Zeitalter sich verschiebt. Also es ist ein Fantasy-Epos, wo dann so das, was wir so als reale Welt kennen, nur einen ganz geringen Raum einnimmt. Und in dem Film setzt es in unserer Gegenwart ein und diese Welt des dunklen Turms, oder diese ganzen Parallelwelten, die lose mit unserer verknüpft sind, als der Film einsetzt, beginnt unsere Welt bedroht zu werden davon, dass der Man in Black anfängt, den dunklen Turm zu zerstören. So, also es ist so ein Konflikt, der so aus dem, der nur eine kleine Geschichte innerhalb des kompletten Romanzyklus erzählt. Und es in unserer Welt halt so, dann ein kleiner Junge lebt, der schlechte Träume hat, der immer von so einem Mann mit einem schwarzen Anzug träumt und von so einem Turm und von so einem dunklen Typen mit Revolver und so und wird dann zum Psychiater geschickt und es ist ganz schrecklich, weil niemand ihm glaubt. Und natürlich hat er doch recht, weil durch seine Träume und er hat das Shining, was ja bei King auch ein ganz, ganz wichtiger Begriff ist. Deswegen hat er diese Träume und kann in diese andere Welt hinübergucken im Schlaf und wird dann von dem von vom 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 Revolvermann, vom Ganzlinger kontaktiert, damit er mithelfen kann, die Bedrohung durch den Man in Black auszuschalten. So, und darum handelt sich dann so da, da daran handelt sich dann der Film so ein bisschen, dass der Junge diese Fantasiewelt entdeckt und der Zuschauer natürlich mit ihm mit da reinguckt und dann so sieht, so das ist irgendwie so offenbar New York im Jahr 3000 oder so, alles ist irgendwie zerstört und die Leute leben wieder in Stämmen und überall sieht man so Überreste von irgendwas, was man so denkt, das würde man kennen. Und da laufen sie dann durch und versuchen diesen auch sehr, sehr bitterböse von Matthew McConaughey gespielten Man in Black zu besiegen. Also es ist, glaube ich, es ist ja unterhaltsam. Es ist ein Abenteuerfilm auch, der auch einfach spannend ist und der Spaß macht, weil man sich sehr stark mit diesen Hauptfiguren identifizieren kann. Und er hat, und das glaube ich, das ist aber auch dann nur ein Schatten von dem, was King dann so aufbaut. Er hat ziemlich viele creepy Einfälle so. Also zum Beispiel, dass die Wesen, die dem Man in Black helfen, sind alle, das sind alles Tiere eigentlich, irgendwelche Dachse oder Mäuse oder Rattenwesen, die sich nur Menschen ähnlich, die sich so Skins anziehen, so Masken, die sie wie Menschen aussehen lassen. Und wenn sie irgendwie attackiert werden oder so, dann reißt ihnen im Nacken so die Haut auf und man sieht darunter so ein Fell hervorblitzen. Und das ist unglaublich, unglaublich unheimlich gemacht. Auch in einer der ersten Traumsequenzen sieht dieser Junge, der auch gar nicht weiß, was ist da um ihn rum, was sind das für Leute, sieht dann so auch welche von diesen Gehilfen, die dann so, und einer hat dann so ein ganz schiefes Gesicht, wie so, das Gesicht sieht aus wie so eine Maske, die schief an ist. Und man sieht dann darunter so ein bisschen so dann dieses Fell von dem Rattenwesen oder was da drunter ist. Das ist unglaublich unheimlich, also richtig creepy. Ich habe mich da echt ertappt, dass mich das so ein bisschen zum Schütteln gebracht hat. Und ja, auch dieses so gut gegen böse, der Außenseiter, der dann doch am Ende der Held ist, das ist auch einfach so klassischer Stephen King-Stoff, der dann auch einfach Spaß macht zum Angucken. Also ich bin erstmal noch voll des Lobes für den Film. Auch wenn er, glaube ich, dann so ein bisschen, vielleicht macht er es sich einfach, vielleicht dreht er dann so einen komplexen Stoff sehr auf so 90 Minuten Abenteuer und Plot-driven Ding zusammen, aber vielleicht geht es auch gar nicht anders. Und wie offenbar ja schon geplant wurde, wird es ja auch eine Serie dann auch noch dazu geben, wo ich aber auch nicht genau weiß, wie die den Stoff behandelt und welche Schauspieler da jetzt mitmachen, also wie sehr die zu dem Film passt, also wie sehr die mit dem Film jetzt zusammenhängt. Aber das scheint mir dann auch eine ideale Umsetzung von dem Romanstoff zu sein, dass man da einfach eine Fernsehserie auch draus macht.
Also der Film ist ja, das habe ich jetzt gerade noch gelesen, also man muss dazu sagen, das ist wohl, glaube ich, so wirklich so das Magnum Opus von Stephen King mit irgendwie, ich glaube, 8 Bänden, diese Reihe, nee, 7 Bände. Und der letzte ist 2004 erschienen und der erste 1980 oder 82. Ich muss sagen, ich kannte den Begriff, den Titel, Der dunkle Turm, hab aber nie gewusst, was es genau geht oder worum es geht. Ich hatte dann irgendwann, okay, dachte ich, okay, das ist kein klassischer Horror, sondern das ist irgendwas Fantasy-mäßiges. Und dann habe ich irgendwann mal, ich glaube, es war auf irgendeinem Festival, ein Tattoo gesehen. Und zwar hatte eine Frau den Satz, The Man in Black flew across the desert and the Gunslinger followed. Das ist der erste Satz vom ersten Band von der Reihe, nämlich The
Gunslinger. Stephen King, Stephen King sagt, das ist der beste Satz, den er jemals geschrieben habe.
Ja, und das Lustige ist, Spoiler, das habe ich gerade gelesen, es ist auch der letzte Satz des letzten Bandes. Mhm. Also, und der Film ist quasi eine Fortsetzung und diese Jagd des Gunslingers auf diesen Mann in Schwarz, den Man in Black, ist wohl ein Zyklus, der sich immer wieder wiederholt, und der Film ist quasi der Zyklus, der nach dem Film spielt. So, dass es gleichzeitig quasi eine Fortsetzung ist und eine Neuerzählung der Handlung des ersten Romans wohl. Aber ich bin jetzt selber nicht sicher, ob ich den Film wirklich sehen will oder ob ich mir nicht doch mal das Hörbuch, das ich schon seit, ich glaube, über einem Jahr besitze, weil ich habe mir nämlich, nachdem ich davon erfahren habe, habe ich mir das, glaube ich, bei Audible in meine Bibliothek genommen. Und ich habe es bis heute noch nicht gehört, leider. Ist aber auch nur 200 Seiten lang oder so, ist nicht so übermäßig. Die Fortsetzungen werden dann zunehmend länger. Der letzte Band hat auf Englisch über 800 Seiten. Es wird dann wahrscheinlich auf Deutsch ein paar Tausend sein, also gut 1000 sein.
Ich habe tatsächlich auch den ersten Band mal angefangen zu lesen auf Englisch. Das ist aber auch schon einige Jahre her und es hat mir nicht gefallen, das weiß ich noch, weil ich fand den Stil so ein bisschen einfach und bedeutungsschwanger, und also ich bin da irgendwie überhaupt nicht reingekommen und habe es dann auch irgendwann weggegeben. Und was aber wiederum faszinierend, glaube ich, ist, dass ja Stephen King, dadurch, dass er so lange daran gearbeitet hat, er auch gesagt hat, irgendwann arbeitet alle seine Romane mehr oder weniger da in diesen Kosmos ein. Also das Shining gibt es da, es gibt Pennywise den Clown, es gibt Christine, es gibt diesen es gibt Carrie, irgendwie alle Figuren aus seinen bekannten Büchern sind irgendwo im dunklen Turmzyklus auch drin oder in der Welt.
Tatsächlich, Turm. Okay. Mhm.
Das finde ich total spannend.
Ich weiß ja, aber irgendwie schreckt mich das auch noch, das schreckt mich irgendwie noch mehr ab, oder? Naja, also ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich damit machen soll. Ich habe aber auch zwei Filme gesehen. mindestens zwei. Also, wobei das jetzt auch schon teilweise sehr lange her ist. Aber das letzte Mal, dass ich im Kino war, war Baby Driver von Edgar Wright. Mhm. Hast du davon was gehört oder sagt dir der was?
Ja, ich habe den Trailer gesehen, aber fand es irgendwie nicht besonders spannend. Von daher bin ich ja gespannt, was du sagst.
Also dazu hast du ansonsten Edgar Wrights Karriere oder Filme ein bisschen verfolgt? Also ich nehme an, du kennst Shaun of the Dead und Hot Fuzz. Und oder nicht?
Also der Regisseur sagt mir jetzt gar nichts, ehrlich gesagt.
Edgar Wright, kennst du nicht?
Nee.
Edgar Wright ist britischer Regisseur, der hat mit Simon Pegg zusammen halt eben Shaun of the Dead gemacht. Hast du ihn nicht gesehen? Diese Zombie-Komödie. Zombie-romantische Komödie. Rom-Com with Zombies. Und dann Hot Fuzz, Parodie auf 80er Jahre und 80er, 90er Jahre Buddy-Cop-Filme in einer englischen Kleinstadt. Auch sehr gut. Also diese beiden Filme sind Teile der Cornetto-Trilogie. Der dritte Teil war dann World's End, wo es um eine Alien-Invasion geht, die eine Gruppe von Freunden, die zu einer Kneipentour und einem Pubcrawl unterwegs sind, dann darüber stolpern, dass in ihrer kleinen Heimatstadt alle Menschen durch irgendwie außerirdische Roboter ersetzt worden sind. Und das ist, die Filme sind halt eben alle drei mit Simon Pegg und Nick Frost in den Hauptrollen und wurden von Simon Pegg und Edgar Wright zusammen jeweils das Drehbuch geschrieben.
Aber das klingt jetzt alles irgendwie interessanter als Baby Driver, weil das wirkt ja auch nicht so wie so eine Heist-Komödie.
Ja, komm ich gleich
Action. So ein Action-Movie,
ja,
so, ne?
Ja, der hat dann auch noch gemacht die Adaption von Scott Pilgrim versus the World, also die Comic-Verfilmung von so einem kanadischen Indie-Comic. Sehr, sehr stylized mit so übertriebenen Comic- und Videospielelementen, sehr, auch sehr musiklastig, aber ein sehr unterhaltsamer Film. Der war ganz lange involviert in der Produktion von dem Marvel-Film Ant-Man, ist dann aber wegen kreativer Differenzen, hat er das Projekt verlassen und hat nur noch einen Drehbuch-Credit, also der hat das Drehbuch mitgeschrieben, aber der das wurde dann nachher umgeschrieben und ein anderer Regisseur hat den Film, hat den Film dann umgesetzt. Und jetzt Baby Driver ist da, glaube ich, sein erster komplett eigener Film, wo er nicht nur Regie geführt, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat. Und was jetzt vielleicht für dich interessant sein könnte, irgendwie die Keimzelle dieses Films ist der Song Bell Bottoms von der John Spencer Blues Explosion.
Ja, der kommt auch im Trailer vor. Ja.
Ja, es gibt so, es gibt so die ersten 5 Minuten des Films, gibt es komplett auf YouTube als so Werbemaßnahme. So dass man sich statt des Trailers auch quasi diesen Anfang vom Film anschauen kann. Und so, also das habe ich gemacht und dann aber auch nach 2 Minuten ausgemacht, weil ich dachte, okay, das will ich lieber im Kino sehen. Der Film ist eben sehr also auf die Musik choreografiert. Also wirklich, das ist macht den Film einerseits interessant, aber das die Probleme, die ich
ja, weil der Typ hat die ganze Zeit Kopfhörer im Ohr. Ne?
Ja, das ist halt so einfach so diese Krücke, warum, also die das Ganze begründet. Und der muss halt die ganze Zeit Musik hören. Also der ist halt eben Fluchtwagenfahrer, ein junger Mann, irgendwie von so 18 oder so, gespielt von Ansel Elgort. Der wohl in, ich glaube, The Fallen or Stars mitgespielt hat, dem ja vorher sonst kein Begriff war. Und ansonsten auch nicht schlecht besetzt mit, ja, jetzt fallen mir die Namen nicht ein, aber mit Kevin Spacey, John Hamm, also bekannt aus Mad Men, der spielt auch mit. Und Jamie Foxx spielt mit und ja, und John Bernthal, aber der ist jetzt nicht so super bekannt. Naja, also der Film ist sehr, auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Die Verfolgungsjagden sind sehr gut gemacht und das ist auch sehr schön, wie das mit der Musik funktioniert. Eben, also Bell Bottoms ist dann eben genau der Song, der in der Anfangssequenz drin ist. Und der Film hat so ein paar sehr schöne Musik, also sehr, sehr schöne Musiksequenzen, auch ein paar gute Ideen. Also ist so der junge hat halt eben einen Tinnitus, weswegen er ständig irgendwie die Kopfhörer drin hat, um den zu übertönen. Ist aber wohl von einem gehörlosen Mann, der zu allem Überfluss auch noch im Rollstuhl sitzt, aber ich weiß nicht, vielleicht erst später im Leben, aufgezogen worden. Und die Interaktion zwischen denen, die zwei, die finde ich ganz toll, weil die hören zusammen Musik und wenn die sich unterhalten in Gebärdensprache, hat der Film auch Untertitel, also auch im englischen Original. Und die Interaktionen zwischen denen sind ganz toll. Und es ist auch so, dass der dann halt eben auch laut Musik hört und sein Ziehvater, der eben nicht hören kann, hält dann die Hand an die Box, um die Musik zu fühlen. Und das fand ich irgendwie eher ansprechend. Und der Film hat halt auch noch eine Love Story. Er verliebt sich in so eine Kellnerin, gespielt von Lily James. Er will aus diesem kriminellen Leben raus, aber er hat wohl eine Schuld abzubezahlen bei Kevin Spacey. Und das geht auf jeden Fall. Ich muss sagen, zum Schluss hin fällt das Ganze so ein bisschen auseinander. Und da fragt man sich auch so ein bisschen, was ist da schiefgelaufen? Und der Film hat dann auch meiner Meinung nach er ist durchaus auch eine Komödie, also schon eine Action-Komödie ein Stück weit. Aber das Problem, was ich damit habe, ist, es geht eigentlich darum, er ist Fluchtwagenfahrer, aber er versucht, Gewalt zu vermeiden. Und man merkt auch, dass es ihm unangenehm ist, wenn geschossen wird und wenn die Gefahr besteht, dass Menschen zu Schaden kommen könnten. Und es wird relativ früh am Anfang thematisiert, dass es schwierig ist, saubere Hände zu behalten, wenn man damit zu tun hat. Und es ist eben dann, das ist so ein bisschen das Foreshadowing, die Vorankündigung, dass das später passieren wird, dass eben Baby, dass diese Figur, die tatsächlich Baby heißt, oder zumindest Baby genannt wird in dem Film, sein selbstgewähltes Pseudonym ist, dass er eben das nicht am Schluss nicht mehr vermeiden kann. Und dann bricht eben diese Gewalt ein, er sieht sich selbst gezwungen, sich zu wehren er wird in Schießereien verwickelt. Und dann gibt es eben Szenen, in der dann eine Schießerei komplett auf Musik geschnitten sind, ist. Und dann wird im Takt der Musik geschossen. Und ich finde, damit, diese Ästhetik ist meiner Meinung nach, läuft dem eigentlichen Zweck zuwider, dass da eigentlich gezeigt werden soll, dass das Mist ist. Also, dass das auch nicht der Hauptfigur, dass die Hauptfigur da sich quasi in eine Situation begibt, in der sie also nicht in seinem Element ist und auch in der Gefahr ist und sein Love Interest in eine Gefahr bringt. Und dann wird das Ganze so zu einer coolen Action-Sequenz geschnitten, was meiner Meinung nach total kontraproduktiv ist. Ja, und dann am Schluss, also da will ich jetzt nicht das war jetzt meiner Meinung nach jetzt kein Spoiler-Territorium, aber auch manche Figuren machen komische Entwicklungen durch, die ein bisschen haarsträubend sind. Und das wie gesagt, so der Film ist schön inszeniert, hat guten Musikeinsatz, aber leider, finde ich, im letzten Drittel fällt er ein bisschen ab. Also insofern war ich dann doch, ich hab mich heute noch einen Freund gefragt, ob ich den schon gesehen habe, und ich meinte ja, ich fand ihn gut, aber ich war relativ enttäuscht, weil ich mir doch irgendwie mehr davon erwartet hatte. Aber der ist auch schon eine Weile draußen. Also ich hatte auch Schwierigkeiten, noch ein Kino zu finden, wo er hier noch noch im Original lief. Nämlich nur in einem Kino in Köln. Der kam schon Ende Juli raus. Also das ist unwahrscheinlich, dass der noch im Kino läuft. Ich bin nicht ganz sicher. Mhm. Ja, noch länger her. Ich habe halt auch den neuen Spider-Man-Film gesehen. Aber ich habe das Gefühl, wir reden so viel über Comic-Verfilmungen. Aber und Wonder Woman, aber das ist ja noch länger her. Das war ja auch schon im Juni. Mhm. Die fand ich aber beide nicht schlecht. Um es kurz zu sagen. Mhm. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Achso, ich hatte noch in meiner Ankündigung auch noch gemeint, ja, aktuelle Staffel House of Cards. Aber finde ich schwierig, drüber zu reden, ohne irgendwie auf den Inhalt einzugehen. Außer, dass ich sagen muss, ich verliere so ein bisschen die Geduld mit der Serie. Mhm. Hast du House of Cards überhaupt schon gesehen?
Ja, ich habe die Geduld so nach der zweiten Staffel verloren.
Okay, also ich finde das eigentlich immer
interessant, wenn man... Weil es mir dann auch zu düster wurde irgendwie.
Ja, also ich muss auch sagen, also ich finde es interessant, also ich finde für mich ist House of Cards so ein Beispiel dafür, dass eine Serie, also jetzt, ich rede jetzt von meiner persönlichen Erfahrung, mich einerseits, also wirklich, also mich ein Stück weit, ich sage immer ein Stück weit, mich verliert, und ich mich aber irgendwie gezwungen fühle, mir die weiterzugucken. Also die ist ja nicht in Deutschland noch nicht auf Netflix, sondern nur bei Sky momentan noch zu gucken. Und da jetzt Game of Thrones läuft, habe ich Sky Ticket abonniert und mir dann gedacht, na gut, dann können wir jetzt auch mal eben die neue Staffel House of Cards noch gucken. Und da habe ich die in relativ kurzer Zeit, haben wir die geguckt. Und es ist so... Es ist einfach too much. Also es wird irgendwie immer überzogen.
Ja, es wird auch irgendwann redundant, oder?
Ja,
weil man weiß, er ist ein Fiesling und er ist dann ja, Präsident.
Intrigant oder er ist dann vielleicht und er auch nicht mehr. Er schreckt vor nichts zurück und so weiter. Das wieder, es ist also meiner Meinung nach, hätte die Serie schon letzte Staffel enden sollen, aber jetzt werden sie noch mindestens eine Staffel machen, wenn nicht noch mehr. Und ich weiß es nicht. Also vielleicht schaffe ich auch jetzt den Absprung. Also weil ich finde es immer interessant, wenn man es dann schafft, aus so einer Serie rauszukommen. Aber wenn ich so zwei, drei Staffeln in einer Serie investiert war, das ist bis jetzt, ich kann glaube ich in einer Hand abzählen, wie viele Serien ich nach mehr als zwei Staffeln aufgehört habe zu gucken. Mhm. Also ich habe aufgehört, ja. Sons of Anarchy habe ich irgendwann aufgehört, habe ich nicht bis zu Ende geguckt. Californication habe ich nicht bis zu Ende angeguckt. Und das bereue ich ein bisschen. Orphan Black habe ich nicht weitergeguckt. Da habe ich auch in der zweiten Staffel aufgehört. Und da müsste mittlerweile auch schon die vierte oder fünfte draußen sein. Aber das wurde mir auch immer abstruser irgendwie. Und dann hatte ich dann nicht mehr so das Bedürfnis, das weiterzugucken, ab einem gewissen Punkt.
Vielleicht ja, ich gucke so wenig Serien nur. Also ich gucke echt gerne Game of Thrones, die neue Staffel. Obwohl ich es auch schade finde, dass sie so kurz ist, weil man hat das Gefühl, sie müssen da echt jetzt viel.
Ja, das ist auch, wenn ich darüber reden muss. Ja, also ich habe das Gefühl, dass das sehr gehetzt ist jetzt. Im Vergleich dazu, wie viel Zeit die sich vorher gelassen haben.
Ja, und andererseits weiß man ja auch ein bisschen, es geht jetzt wirklich auf den großen Krieg los und so und jeder gegen jeden. beziehungsweise alle gegen Cersei.
Ja, Mama, ich bin also die neueste Folge war auf jeden Fall.
Aber es gibt schon tolle
Ja,
Szenen immer wieder.
da wäre ich jetzt vorsichtig wegen der Spoiler, aber ja, das ist richtig. Vom Bombast her und was alles an Meilensteinen, in Anführungsstrichen, in der Handlung passiert, ist die Staffel hat viele so punktuelle Höhepunkte, aber ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass die doch sehr im Schwimmen sind, weil die Romanvorlage eben fehlt und die müssen eben die Punkte zwischen
Ja, sie sind irgendwie ein bisschen vorsichtig, ja.
den Meilenstein-Events, diese wissen, dass sie passieren müssen, ist das andere so ein bisschen gehetzt alles. Also das liegt, glaube ich, auch daran, dass sie eben diese zwei verkürzten Staffeln machen. Aber
Ja.
trotzdem ist es ja man auf sehr hohem Niveau.
Aber der George Martin hat doch schon noch, also der ist doch schon
Ist
sozusagen an
er,
Bord,
aber
oder? Also
ich
sie
weiß es
erzählen es
nicht
ja nicht.
genau, ob das Manuskript den Drehbuchautoren vorliegt oder nicht. Weil meines Wissens haben die nur so eine Bullet-Point-Liste oder so. Also.
Ja, und das Buch quasi, was er schreibt, das ist jetzt gerade,
Nee, vor
das
allem,
ist
das
noch
ist
nicht
seit
da,
2 Jahren
ne, wo die
überfällig.
Sachen
Also, das hätte
passieren.
eigentlich schon vor der 5. Staffel erscheinen sollen.
Naja. Und er sagt ja immer, er braucht noch mehr Zeit, um die ganzen Fäden zusammenzuspinnen, so weil er selber schon nicht mehr durchsteigt.
Ja, also das.
Aber das, also ich hatte neulich auch nochmal so einen Effekt, wo ich auch daran erinnert war, The Battle of the Bastards. Da haben ja viele gesagt, boah, das ist so toll gefilmt und so, da ist es eigentlich Stoff, der auf die Leinwand gehört. Und so ging es mir jetzt bei der neuen Staffel auch, dass man immer wieder so ein paar Szenen hatte, wo man dachte, boah, das würde ich jetzt gern so nicht irgendwie
Ja.
am Bildschirm sehen. Oder meinetwegen auch auf dem Fernseher, sondern das könnte ich mir jetzt auch an der Leinwand, auf einer Leinwand angucken. So als Film. Das finde ich schon ganz toll.
Ja. Wo, ja, also das ist so, das ist interessant, da habe ich, könnte ich auch noch ein interessantes YouTube-Video verlinken. Da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat die Szene aus der vorvorletzten, ich glaube, das war die 4. Folge, mit den eben die, wo die Drachen so prominent vorkommen. Das hat ja was von einem Western. Und da hat jemand sich die Mühe gemacht und hat Filmszenen konstruiert, zusammengesetzt, die eben in der Serie quasi zitiert, also als wäre das ein Zitat dieser Filmszenen, dass du quasi die Inszenierung quasi. Also, es zeigt aber auch einfach so, inwieweit das kaum noch irgendetwas originell ist, was du irgendwie zeigen oder machen, inszenieren kannst. Aber das fand ich eben interessant. Aber ja, das Problem ist, dass halt irgendwie, es ist so schwierig, darüber zu sprechen, ohne Spoiler zu, ohne die Serie zu
Ja, vor allem, ich
spoilen.
habe auch jetzt die Folge von heute auch noch nicht gesehen.
Müssen wir auch jetzt nicht mehr so lange sprechen, dann kannst du dir ja gleich anschauen. Ist auf jeden Fall auch sehr, sehr eindrucksvoll.
Was anderes, ich habe tatsächlich auch, weil ich jetzt ein Sky-Abo mir für Game of Thrones zugelegt habe, angefangen, die neue Twin Peaks-Staffel zu gucken, wo du ja schon gesagt hast, ja, interessiert
Da
mich
habe ich
nicht so.
Angst vor. Ich habe Angst, dass die mir
Aber
nicht
die finde
gefällt.
ich finde die sehr, sehr gut.
Ja?
Das macht echt Spaß. Die ist ganz, ganz auch natürlich so eigenwillig wieder, wie David Lynch es als auch ist, aber auch sehr unerwartet auch und halt völlig weird zwischendurch. Aber ich hatte eher so Angst, weil ich so gelesen habe, das ist so verrückt, dass man gar nichts mehr versteht und so ist es halt nicht. Also es gibt schon irgendwie einen roten Faden, trotz zahlreicher Subplots und Vor- und Rückblenden, wo man auch nicht weiß, ob es Vor- oder Rückblenden sind, weil er das nie so richtig kenntlich macht und Sachen, wo Figuren auftreten, wo man überhaupt nicht weiß, wo sie dazugehören. Aber es zieht sich schon ein roter Faden durch und man kann der Sache schon so ein bisschen im Allgemeinen folgen. Und man merkt auch so dann, dass er dann so sich einen Spaß dran macht, so den Leser dann in die Irre zu schicken und dann wieder ein Plot-Element reinzuwerfen und dann aber wieder was völlig anderes zu machen und auch einfach, wie er diese Figur des Agent Cooper variiert. Das ist auch schon schön gemacht. Weil auch Cooper halt nicht so ist, wie man ihn erwartet. So, um jetzt möglichst wenig zu spoilern.
Ja, also Ich habe so ein bisschen das, diese, also vor allem, ich muss auch sagen, mich überfordert das total, dass das so viele Folgen sind. Also mich hätte es besser gefunden, wenn das nur so 5 oder 10 oder was das gewesen wären. Jetzt sind es ja irgendwie 20 oder so und es ist irgendwie jetzt schon 15
ja, ich glaub, 17
schon draußen.
Oder 18. Und es waren ja am Anfang war es ja auch nur auf so eine Miniserie angelegt und dann hat Lynch aber doch gesagt, er macht, oder auch verschiedene Regisseure und kurze Serien, dann hat aber irgendwie Lynch gesagt, er macht doch alles. Und macht dann richtig
ja,
lang.
Das war alles, ganz ehrlich, dass ich will, ich würde wetten, das war eine, im Endeffekt eine reine Gehalts- oder Honorarpokerei. Weil ich selber hätte es gut gefunden, wenn Lynch nicht alles gemacht hätte. Weil ich habe die Sorge, dass die Serie zu abdreht, wenn David Lynch uneingeschränkt ist. Also die so unterhaltsam und interessant Twin Peaks ist, die erste Staffel ist meiner Meinung nach besser als die zweite. In der zweiten geht das halt
ja,
total
das ist ja
overboard.
Common Sense eigentlich.
Ja, und dann wird es immer abgedrehter und ich glaube halt, dass die Fortsetzung, fürchte ich, ich werde es auch mal, ich werde es zumindest mal probieren, vielleicht gucke ich mal die erste Folge und dann entscheide ich, ob ich es weitersehe oder nicht.
Ja, er macht halt wirklich, was er will, ne? Und das, also das liest man ja auch immer wieder so, dass er so wöchentlich. Also da, also die Journalisten, die ihm zugeneigt sind, die sagen halt so, sie sind dankbar, dass Showtime es ermöglicht, dass einfach David Lynch jede Woche so seine eine Stunde völlig abgedrehten Schabernack treiben kann so. Und das macht er halt dann auch. Was ihm dann so ein bisschen mangelt, ist dann der Charakter der Seifenoper, den Twin Peaks.
Ganz genau, das fand ich eben so lustig. Also diese, auch das mit der Seifenoper, der Serie in der Serie und diese ganzen Elemente, also das war wirklich.
Diese leichten Unterhaltungselemente, die sind eigentlich fast nicht mehr da.
Das fehlt,
so.
Ja. Ja. Tja.
Aber ich finde es schon, also es macht Spaß, doch. Also es ist auch teilweise urkomisch. Weil es dieser abgedrehte Humor halt ist.
Das war Folge 21 von Überpop. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.